dann, hereinspaziert und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Saisonrückblicksfolge und EM-Vorschaufolge. Denn Turit, jetzt können wir uns ja ganz beruhigt dem großen Turnier in unserem Land zuwenden. Und ich muss sagen, hier in Berlin ist schon alles vorbereitet. Der grüne Teppich am Brandenburger Tor ist schon ausgerollt und auch ein riesiges Tor wurde schon aufgestellt, wo dann eine Leinwand reinkommt. Also hier spürt man auf jeden Fall schon sehr viel an Vorfreude für das Turnier. Wie sieht's denn bei dir aus?
Also ich befinde mich in Köln, hier spüre ich noch nicht so viel an Vorfreude, aber bei mir persönlich ist die Vorfreude riesig. Ich freue mich aufs Turnier, ich habe ja auch Tickets, kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Ich möchte die deutsche Mannschaft sehen, ich möchte alle anderen Spiele mir angucken und das mache ich ja sowieso bei Turnieren immer. Ich gucke immer alles im Fernseher an, mein Fernseher läuft den ganzen Tag, ich gucke mir alle Spiele an. Also von mir aus kann es losgehen und du hast gesagt, wir machen eine kleine Vorschau zur EM und haben uns dazu zwei Gäste eingeladen.
Ja, es könnte natürlich auch sein, dass in Köln der Abstiegsschmerz noch so tief sitzt, dass man noch nicht wieder zu neuer Energie gefunden hat.
Das mag sein.
Ja, also ich finde auch, ich gucke dann auch immer alles. Ich bin dann auch immer fast so, wenn die Vorrunde vorbei ist oder so Richtung Halbfinale, wenn die ersten freien Tage im Turnier stattfinden, finde ich das immer gar nicht so gut, weil dann kommt plötzlich nicht mehr jeden Tag ein Spiel im Fernsehen. Genau, wir wollen uns natürlich mit der deutschen Mannschaft auch gleich befassen, aber wir haben uns überlegt, wer könnte denn vielleicht noch den Titel gewinnen, den man nicht ganz so auf dem Zettel hat oder der halt als Geheimfavorit gilt. Und da sind wir auf eines unserer Nachbarländer gekommen, nämlich Österreich. Und da wollen wir jetzt mal bei einem ehemaligen Nationalspieler nachfragen. Wir freuen uns sehr, dass uns jetzt Martin Harnik zugeschaltet ist. Hallo Martin.
Hi ihr zwei, grüß euch.
Dich kennt man natürlich aus der Bundesliga. Du hast bei Bremen, bei Hannover zum Beispiel gespielt und natürlich auch sehr lange beim VfB Stuttgart. Das interessiert uns natürlich gleich auch noch. Aber du warst natürlich auch österreichischer Nationalspieler. Und jetzt habe ich gerade erst gelesen, hast du deinen Vertrag beim TuS Dassendorf nochmal verlängert? Also hast deine aktive Karriere noch nicht beendet? Oder wie sieht's aus?
Ja, es ist echt verrückt, wie oft ich doch immer wieder auf dieses Thema Amateurfußball angesprochen werde. Und ja, ich spiele einfach noch leidenschaftlich gerne Fußball und hatte jetzt auch vor kurzem, weil jetzt ein paar Spieler haben uns jetzt zum Ende der Saison verlassen, werden jetzt auch letzte Woche unser letztes Spiel und dann finden ja auch bei uns so die eine oder andere Verabschiedung statt und der eine meinte dann, oder ich meinte dann zu ihm, ey, komm, eigentlich musst du doch noch weitermachen, du kannst doch noch nicht aufhören mit 34 und dann sagt er, Hanno, ich brenne halt auch nicht mehr so wie du. Also und dann sage ich, ja, aber ja, was heißt nicht brennen? Ja, sagt er, ja, wir führen hier 4-0 und du hast eine schlechte Laune, wenn wir nicht weitermachen und Tore schießen. Und dann musste ich ihm leider recht geben. Also ich brenne immer noch so hart für diese Sache, für diesen Fußball, dass ich noch nicht ans Aufhören denken möchte.
Das heißt, es ist auch manchmal hart für die Mitspieler, ne? Hart
ja, für die also, Mitspieler ja, auch, wenn ja, du manchmal, so, wenn ja, du ich so glaub, brennst noch. Ich glaube, manchmal ist es wirklich so, dass die sagen, ey, der ist doch nicht ganz dicht, ehrlich. Also ich bin da ja auch noch Stürmer durch und durch. Also jede Chance, die ich dann irgendwie witter, die will ich dann halt auch noch reinmachen. Und egal, ob ich schon zweimal getroffen habe, dreimal getroffen habe, egal, ob wir hochführen oder was auch immer, ich will dann irgendwie das Maximale rausholen. Und dieser Ehrgeiz steckt halt so in mir drinne. Das müssen auch meine Kinder regelmäßig spüren bei irgendwelchen Gesellschaftsspielen. Ich kann da echt nicht aufhören. Und da denken, glaube ich, auch die Jungs manchmal, ey, sag mal, der hat so viele Jahre Bundesliga gespielt, der muss doch mal genug haben.
Das heißt ja aber eigentlich auch, du wärst dann ja auch prädestiniert, Trainer zu sein. Oder ist das dann nichts für dich?
Umso länger ich mit Fußball aufgehört habe, umso mehr kann ich mich mit diesen Gedanken anfreunden. Allerdings habe ich so ein bisschen Schiss vor diesem zeitlichen Aufwand. Also, weil ich glaube, wenn man Trainer ist, jetzt würde ich mir nicht anmaßen, irgendwie in einem Bundesliga-Verein oder so daran zu denken, sondern auch im Amateurbereich, wenn man da Trainer ist und wirklich die Sachen vorbereiten muss, man muss das Training leiten, man muss das Training auch irgendwie nachbereiten, dann muss man sich ja auch noch mit dem Thema Spielerkader, Spielertransfers und so weiter auseinandersetzen. Man muss eigentlich auch Gegner beobachten, wenn man es ambitioniert macht. Also der Zeitaufwand ist da schon um einiges höher als bei einem Spieler selbst. Da sehe ich eigentlich die größte Hürde aktuell. Ich würde mir schon auf eine gewisse Ebene zutrauen, aber der Zeitaufwand, der schreckt mich aktuell ab.
Aber ich sag mal so, wenn du ein Trainer wärst, dann wärst du wahrscheinlich auch so einer, der immer mitspielen möchte. Man hört das ja jetzt auch immer aus der Bundesliga-Saison. Die Leverkusener Spieler haben ja auch immer gesagt, Xabi Alonso möchte am liebsten das ganze Training mitspielen und muss sich da manchmal ein bisschen zurückhalten. So wärst du wahrscheinlich auch dann.
Es ehrt mich, dass du mich jetzt mit Xabi Alonso direkt in Verbindung bringst.
ich hab dich ja nicht mit ihm inhaltlich auf eine Ebene gesetzt.
Doch, hast du schon. Lass das so stehen, ist in Ordnung.
Lass das so stehen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, Fußballspielen bringt halt auch einfach mir noch gerade unglaublich viel Spaß. Deswegen kann ich es mir jetzt sowieso nicht vorstellen, weil ich noch zu gerne auf dem Platz stehe. Aber ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr kommunikativer Trainer. Also ich glaube, dass ich eine gewisse Empathie mitbringe und mich halt auch in viele Situationen und Typen reinversetzen kann. Deswegen, das wäre so eigentlich so die Challenge, die mich am meisten reizen würde oder so die Erfahrung, wie bin ich dann eigentlich wirklich als Trainer und bin ich auch erfolgreich. Also das wäre komplett eine neue Ebene.
Ich weiß gar nicht gerade, welcher Spieler von Leverkusen es war, aber einer hatte ja mal gesagt, mit einem Augenzwinkern dann auch, aber das doch ganz schön hart sei im Training, wenn man dann sieht, dass der Trainer den besseren Pass spielt als man selber. Also so viel zu dem Thema. Und apropos Zeitaufwand, du bist ja auch Experte zum Beispiel bei Servus TV, bei den Pokalspielen, da treffen wir uns ja ab und zu mal am Platz. Und du hast auch selber einen Podcast mit Max Kruse zusammen. Jetzt finde ich ja erstmal so von außen betrachtet, seid ihr ja ganz unterschiedliche Charaktere. Also Max haut ja sehr, sehr gerne mal einen raus und du musst dann die Scherben aufkehren oder wie funktioniert das da zwischen euch?
Also auch von innen heraus betrachtet kann man sagen, wir sind sehr unterschiedlich. Also das nicht nur von außen, das ist wirklich so. Ja, Max und ich, uns verbindet ja eine unglaublich lange Geschichte. Also wir sind ja irgendwie jetzt schon seit über 20 Jahren befreundet, haben zusammen ja das Fußballspielen gelernt und haben da viele, viele Jugendmannschaften oder viele Jahre zusammen in der Jugend gemeinsam gespielt und sind dann eigentlich gemeinsam in diese große Welt Fußballprofi oder Profifußball aufgebrochen. Und unsere Geschichte ist deswegen auch so besonders, weil wir jahrelang oder erst mit 18 und 17 aus dem Dorfverein zu Werder Bremen gewechselt sind und es am Ende bis in die Nationalmannschaften unseres Landes geschafft haben. Also Max für Deutschland, ich für Österreich. Und diese Geschichte wollte ich eigentlich immer erzählen, so wie weil sie ja wirklich seinesgleichen sucht, würde ich mal behaupten. Und also wir waren auch nie im NLZ oder ähnliches, sondern wirklich ja auf dem Dorf groß geworden. Und aus dieser Idee heraus ist dann halt auch entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich mal diesen Beruf Fußballprofi mal mehr von innen beleuchten. Wir wollen den Leuten eigentlich mal erzählen, okay, was gehört eigentlich noch mehr dazu, als vor 70.000, 80.000 Leuten ein Tor zu schießen und irgendwie sich als Held zu fühlen, sondern was machen die ganzen Talfahrten mit dir? Was macht die große Aufmerksamkeit, die öffentliche Kritik? Was macht das viele Geld auch mit einem? Wie geht man damit um? Welche Dinge prasseln auf einen ein, wenn man ein junger Profi ist und auf einmal das erste Tor schießt. Also ganz, ganz viele Facetten, die dieser Job halt auch mit sich bringt. Und das haben wir uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das auf der einen Seite ein bisschen zu beleuchten und natürlich auch den Fußball so ein bisschen aus unserer Sicht zu erzählen.
Ein bisschen schmunzeln musste ich ja jetzt, als du gesagt hast, was das Geld mit einem macht bei Max. Wissen wir das ja? Da gibt es ja genug lustige Geschichten. Aber ich würde sagen, lassen wir das und kommen mal zum Sportlichen, oder Turit?
Sehr gerne, das machen wir. Wir blicken erstmal auf die Bundesliga, würde ich sagen, oder Anna? Jetzt, wo es so aktuell gerade vorbei ist, wir haben mal einen neuen deutschen Meister mit Bayer Leverkusen. Und das sollte dich ja vielleicht auch als ehemaligen Stuttgarter besonders gefreut haben. Stuttgart hat am letzten Spieltag, war es jetzt, glaube ich, sogar noch die Bayern auf Platz 3 verdrängt. Wie hast du denn die Saison der Stuttgarter verfolgt? Das war ja jetzt doch sehr turbulent oder vielleicht auch gar nicht so absehbar, nachdem man letzte Saison ja noch in der Relegation gewesen ist. Also wie eng bist du noch dran? Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, also unfassbare Saison vom VfB, im Grunde genommen so ein bisschen das Gegenbeispiel zu Union Berlin, von ganz unten nach ganz oben. Und es ist auch da wieder bezeichnend, wie viel Einfluss dann doch auch ein Trainer hat. Und weil auch das ist ja so ein Gedanke oder so ein Vorurteil, dass da viele, die von dem Geschäft halt wenig Ahnung haben, ja denken, ja, das sind alles Profis, da könnte ich auch an der Linie stehen und Trainer machen. Dem ist halt nicht so. Und Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß, glaube ich, haben das jetzt eindrucksvoll bewiesen, wie viel Einfluss dann doch eine Idee, ein Umgang das Bilden einer Mannschaft oder eines Teamgeists, wie viel das eigentlich bewirken kann. Und der VfB, muss man ehrlich sagen, man hat ja immer gedacht, okay, jetzt brechen sie aber irgendwann mal ein und dann pendeln sie sich irgendwo so um Platz 10 herum ein und haben dann trotzdem eine gute Saison gespielt, aber die sind einfach nicht eingebrochen, im Gegenteil, die haben dann am Ende sogar immer noch einen draufgelegt und egal, wo die gespielt haben, egal, gegen wen die gespielt haben, die haben so souverän ihr Spiel durchgezogen, haben dann auch Ausfälle kompensieren können. Also auch Guirassy war ja dann aufgrund des Afrika-Cups dann ja auch ein paar Wochen nicht dabei. Dann sind halt die anderen in die Bresche gesprungen, allen voran natürlich Undav. Und natürlich haben auch viele Spieler überperformt. Auch das gehört zu der Wahrheit. Wenn man dann sieht, jetzt die ganzen Nationalspieler, die zu Recht dabei sind, Führig, Anton, Undav, Mittelstädt, alles tolle Jungs, aber die noch nie so gut gespielt haben wie in diesem Jahr. Ja, und dementsprechend freue ich mich total, dass sie Vizemeister geworden sind, dass sie Champions League spielen vor allem. Auch das mit dem neuen Stadion oder dem umgebauten Stadion, mit diesen Fans, diese, wie gesagt, diese Stadt an sich, die ist schon Champions League reif, muss man wirklich sagen. Und ich hoffe, dass das nachhaltig ist. Also ich hoffe, dass das nicht so wie bei Union Berlin, gut, das war natürlich jetzt auch eine unfassbar Negativserie, aber dass es dann schon auch jetzt für die nächsten Jahre dann auch so beständig bleibt, dass sie sich da oben festigen und vielleicht jetzt für die nächsten Jahre auch einfach zu den Top 5 gehören.
Also ich finde ja auch, die Voraussetzungen sind irgendwie da. Ich bin immer sehr gerne beim VfB, war jetzt kurz vor Ende der Saison beim Spiel gegen die Bayern da. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist dann mal die Anreise. Gefühlt ist ja immer Vasen. Ich habe diesen Vasenkalender noch nie verstanden. Irgendwie sind immer noch die Vasen direkt daneben, was natürlich dann immer zu einem kompletten Verkehrschaos führt. Aber die schmucke Hütte ist ja jetzt fertig und ich finde auch, also atmosphärisch ist das auf jeden Fall für die Champions League gemacht. Und du hast ja Sebastian Hoeneß angesprochen. Ich finde, man sieht auch so im Saisonverlauf ganz gut eine Entwicklung bei ihm. Also am Anfang war er immer sehr fokussiert auch. Und er ist ja im Gegensatz zu manch anderem aus seiner Familie doch eigentlich eher so ein zurückhaltender Charakter auch. Aber jetzt so zum Schluss hast du so richtig gesehen, wie er auch irgendwie aufgeblüht ist, wie er das auch so zugelassen hat, sich über die Dinge zu freuen. Klar, da ist natürlich auch so ein bisschen Druck abgefallen. Und ich finde, er hat dann wirklich sich auch mal so ein bisschen gehen lassen, also in seinem Rahmen so. Ich weiß nicht, hast du das auch so gesehen, dass er selber auch nochmal nicht nur die Mannschaft, sondern er auch so eine Entwicklung durchgemacht hat?
Also es gibt einmal Vasen, das ist sozusagen Pardon zum Oktoberfest und dann gibt es noch das Frühlingsfest. Das ist genau das Frühlingsfest, da warst du wahrscheinlich
immer
jetzt.
Immer einen Grund zum Feiern.
Genau.
Und immer einen Grund für einen Suff, ja. Okay.
Genau, das ist aber sehr, sehr ähnlich, da gebe ich dir recht. Das ist, glaube ich, ganz menschlich und auch Xabi Alonso ist ja auch da, gibt es ja viele Parallelen, dass sie ja doch schon sehr geglänzt haben in Zurückhaltung, in Demut und in einem gewissen Fokus und das tut natürlich auch gut, wenn der Trainer das so gewisserweise vorlebt und sagt, ey Jungs, wir haben bis heute noch nichts erreicht und müssen weiter Gas geben und haben dann noch immer dieses Ziel vor Augen und das war, glaube ich, auch so ausschlaggebend, dass natürlich der VfB Stuttgart ganz lange Ziele, also bis zum letzten Spieltag hatten sie das Ziel, dann halt Vizemeister zu werden. Davor hatten sie das Ziel Champions League. Davor hatten sie das Ziel, international dabei zu sein und vielleicht davor sogar den Klassenerhalt. Also das hat sich dann ja auch im Laufe dieser Saison ja wahrscheinlich immer mehr gesteigert oder die Ziele wurden immer höher gesteckt. Und bei Leverkusen als Beispiel war halt bis zum letzten Tag dieses unschlagbar bleiben das Ziel. Und das dann natürlich irgendwann nach Erreichen dieser Ziele auch eine gewisse Erleichterung eintritt, eine gewisse Euphorie und auch eine Losgelassenheit ist, glaube ich, mehr als menschlich. Und du hast es ja gesagt, also für den Sebastian Hoeneß war das relativ viel, ja.
Aber auch mal aus Sicht, ich meine, du weißt es ja auch selbst, wie es ist, auf dem Platz zu stehen. Ist es vielleicht auch einfacher, solche Ziele zu erreichen, wenn es keiner von einem erwartet? Also beziehungsweise wie schwierig wird jetzt eine nächste Saison, wo man sowas wieder bestätigen muss? Du hast gesagt, es gab ein paar Spieler, die haben vielleicht auch überperformt. Wie schwierig ist das jetzt, das zu konservieren und auch mit in die nächste Saison zu tragen?
Also meine Erfahrung ist, dass das Schwierigste die eigene Erwartungshaltung ist. Und die wird wachsen mit der nächsten Saison. Also die Erwartungshaltung, wie du sagst, wird sein, okay, wir sind jetzt eine Champions-League-Mannschaft und so wollen wir natürlich auch spielen und so diesen Platz wollen wir auch möglichst verteidigen und uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dafür qualifizieren. Und diese eigene Erwartungshaltung, wenn man der halt eine Zeit lang nicht gerecht wird, dann fängst du da ganz schön an zu arbeiten in der Birne. Und das ist auch das, was mir eigentlich immer am meisten zu schaffen gemacht hat in meiner Karriere, dass ich meiner eigenen Erwartungshaltung zu selten gerecht geworden bin. Und dann ist man unzufrieden, dann hinterfragt man, dann nimmt man das Ganze mit nach Hause. Man versucht Dinge zu ändern im Alltag, also von bis, von Ernährung über Schlaf, natürlich bis zu Trainingsinhalten. Man stellt irgendwie alles in Frage und das ist dann interessant zu sehen, okay, wie stark, also vor allem mental stark, sind diese Jungs dann vielleicht mal in einer schwierigeren Phase nächstes Jahr. Wie sehr bleibt auch diese Mannschaft erhalten? Ist natürlich auch noch nicht alles geklärt. Wer bleibt, wer geht, wer muss ersetzt werden? Also da werden noch entscheidende Wochen vor uns liegen und vor dem VfB. Aber die eigene Erwartungshaltung ist eigentlich der Knackpunkt meiner Meinung nach.
Aber würdest du denn jetzt, also das finde ich ganz interessant, rückblickend vielleicht sagen, jetzt wo du eben nicht mehr in der Bundesliga spielst und da so unter Druck stehst, hast du dir selber auch zu viel Druck gemacht? Also bist du vielleicht auch irgendwann mal zu der Erkenntnis gekommen, dass du dir gar nicht so viel Druck hättest machen müssen?
Hundertprozentig. ja, das ist ja auch so eine Sache des Alters. Also wenn ich heute manchmal zurückblicke und dann denke, worüber ich mir Gedanken gemacht habe oder wie ich mir Dinge zu Herzen genommen habe, schütte ich mir im Kopf. Also dann denke ich, das gibt's nicht. Das war eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und das bringt aber Erfahrung mit sich und diese Erfahrung muss man auch selbst machen. Also das kann auch jeder zu dir sagen. Das ist ja wie bei allem im Leben. Also was einem die Eltern ja auch schon mitgeben, genieß die Zeit ohne Kinder oder so, keine Ahnung, genieß die Urlaube oder mach dies oder mach das. Das weißt du halt alles erst, wenn es zu spät ist. Und so war es bei mir jetzt auch. Also während der Karriere, dafür war sie mir auch einfach zu wichtig. Also da will man halt auch nichts dem Zufall überlassen und da will man halt auch nicht einfach da sitzen und sagen, ah ja, ist alles nicht so schlimm und ach komm, wird schon wieder, sondern du gehst es dann ja schon als Profi an und willst da ja auch das Maximale rausholen. Dafür ist die Zeit auch zu begrenzt und dafür geht's auch um zu viel. Und deswegen, ja, glaube ich, ist auch das einfach nur menschlich, dass man dann im Nachhinein schlauer ist.
Aber Anna, hast du jetzt ehrlich mit einer anderen Antwort gerechnet, wenn der Mann selbst in der Oberliga seine Mitspieler da anscheinend ja zur Sau macht, wenn sie nicht mitziehen und so kompetitiv ist? Also ich kann mir gut vorstellen, wie es dann als Profi war auf jeden Fall, ja.
Ja, absolut. War mir schon klar, dass du da sehr selbstreflektiert jetzt natürlich bist, aber es hat mich einfach mal ja interessiert, weil oftmals reden Profis ja auch gar nicht über diese Dinge. Es bleibt ja dann oftmals auch so ein bisschen im Verborgenen.
Ja, ist aber auch leider so eine Sache des ganzen Geschäfts. Also das ist ja auch so ein Thema, was Max und ich ja jetzt ganz offen und ehrlich kommunizieren. Also auch die mentalen Schwierigkeiten oder teilweise, ja, Downs, die man dann während so einer Karriere oder sogar während verschiedener Wochen hat. Darüber kann man als Profi nicht wirklich reden, weil es fliegt dir um die Ohren. Also Mitleid bekommt man eh nicht. Dann heißt es halt, okay, der steht dem Ganzen nicht stand oder kommt mit dem Druck nicht klar.
Er macht sich irgendwie angreifbar, ne?
Man macht sich total angreifbar und am Ende des Tages ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil als nächstes, wie soll der Trainer reagieren? Soll er jetzt sagen, ach komm Martin, ist alles nicht so schlimm, du spielst trotzdem? Oder sagt er, boah, nee, komm, den gebe ich mal lieber 1-2 Wochen Pause. Das will man ja auch nicht, sondern man will ja eigentlich die Kehrtwende auf dem Platz schaffen und nicht auf der Bank. Also dafür ist aus ganz vielen Gründen kein Raum. Und das hat gar nichts mit Macho-Sport oder sonstigen zu tun, sondern ich glaube, das ist einfach die Definition von Leistungssport, dass im Leistungssport nicht viel Platz für Schwäche ist. Und das muss man akzeptieren.
Ja, da haben wir ja mal in unserer Folge auch mit Fabian Rehse, weil du jetzt auch sagst, Macho-Sport drüber gesprochen, der ja auch so ein bisschen diese toxische Männlichkeit des Fußballs anprangert. Und da gehört das natürlich auch dazu, dass man dann eben nicht so Schwäche zeigt. Wichtig ist ja dann auch, du hast es jetzt gesagt, dass der Kader vielleicht auch zusammenbleibt oder das wird natürlich jetzt die interessante Frage, was passiert zum Beispiel mit Guirassy, angeblich bekennt er sich dann nicht zum VfB oder lässt das zumindest offen und klar, er ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein sehr, sehr heiß begehrter Spieler, aber für ihn wird es natürlich dann auch wichtig sein, jetzt wahrscheinlich den Kopf sozusagen am rechten Platz zu behalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn der VfB jetzt Champions League spielt, ist es natürlich auch eine attraktive Adresse für andere Spieler, die dann dahin kommen könnten. Also was glaubst du, wie muss diese Mannschaft aussehen dann auch in der neuen Saison, damit das, wie du gesagt hast, hoffentlich auch ein bisschen nachhaltig ist?
Ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich in den Charakteren. das ist jetzt, der VfB Stuttgart ist jetzt keine Mannschaft mit unfassbar vielen individuell starken Spielern. Also natürlich, nochmal, es haben welche überperformt und die haben diese Saison großartig gespielt. Aber ich glaube, dass der Fokus weiterhin auch beim VfB Stuttgart auf die Mannschaft gelegt werden muss. Also natürlich braucht man individuelle Klasse, keine Frage. Gerassi hat so eine entwickelt beim VfB, aber vor allem dieses Mannschaftsgefüge muss weiter intakt bleiben. Man braucht jetzt keine Stars verpflichten, weil man denkt, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen und dafür brauche ich jetzt einen Weltstar oder ähnlichem, sondern ich muss weiterhin dafür sorgen, dass diese Mannschaft durchs Feuer geht füreinander und dass der Trainer auch diese neuen Spieler auch erreicht. Also da glaube ich, liegt meiner Meinung nach der Schlüssel, weil der VfB Stuttgart, die haben einen tollen Kader, aber Hand aufs Herz, vor der Saison hätte man dem nicht mehr zugetraut als vielleicht Platz 7 oder Platz 8, nur aufgrund des Kaders. Aber das, was sie erreicht haben, haben sie als Mannschaft erreicht. Und genau das muss man stärken.
Apropos toller Kader. Ich glaube, es ist eine gute Überleitung, die du jetzt selber hier schon eingeläutet hast. Denn weil ihr VfB Stuttgart in der nächsten Saison performt, das ist ja natürlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Was aber jetzt natürlich in Kürze ansteht, ist die Europameisterschaft. Und du hast ja selber, ich glaube, knapp 10 Jahre für die österreichische Nationalmannschaft gespielt. Und wie gesagt, apropos toller Kader, man hört ja jetzt auch immer mehr, die Österreicher rund um Ralf Rangnick, die sind's und die können eine ganz gute Rolle bei der EM spielen. Klar, es gibt jetzt ein bisschen Verletzungspech, können wir gleich vielleicht ein bisschen drüber sprechen, aber vielleicht mal vorab, wie siehst du die Österreicher denn oder wie schätzt du ihre Rolle bei der EM ein?
Ja, ist eine super Frage. Also ich erwarte oder ich hoffe ganz viel von Österreich, weil die Mannschaft so stark ist wie noch nie. Ich habe 10 Jahre für Österreich spielen dürfen, habe auch 2 Europameisterschaften spielen dürfen, die letzte 2016 in Frankreich. Und um da vielleicht mal so ein bisschen Vergleich zu ziehen, wir hatten damals eine unglaubliche Qualifikation mit 28 aus möglich 30 Punkten haben wir geholt und sind dann quasi nach Frankreich durchmarschiert und sind dann auch da an unseren eigenen Erwartungen gescheitert, weil wir dachten, okay, jetzt ist es soweit. Wir sind ein Stück weit ein Geheimfavorit. Wir sind irgendwie der Gruppenfavorit nicht, weil Portugal bei uns in der Gruppe war, aber wir sind auf jeden Fall direkt hinter Portugal auf Platz 2 gesetzt und hatten noch Island und Ungarn dabei und sind dann eigentlich im ersten Spiel schon sang- und klanglos an unseren eigenen Erwartungen gescheitert. Und ich hoffe, dass sie diesen Fehler nicht begehen werden. Ich hoffe, dass daraus auch der eine oder andere gelernt hat, also beispielsweise Marko Nautovic, David Alaba soll ja jetzt zumindest dann mal irgendwie im Trainerstab sogar eine Rolle finden. All die Jungs waren auch schon damals dabei und dann erhoffe ich auch, dadurch, dass sie so eine starke Gruppe erwischt haben, mit Frankreich und Holland und Polen, hoffe ich auch, dass die Erwartungen dementsprechend geringer sind. Also, dass sie einfach sagen, okay, wir haben zwar das Zeug, diese Mannschaften zu schlagen, also selbstbewusst ja, aber es kann auch sein, dass wir jetzt vielleicht guter Gruppendritter weiterkommen. Und wenn sie dann weiterkommen, wenn sie dann in die Endrunde kommen, dann traue ich ihnen ganz, ganz viel zu. Weil die Qualität, und wenn man da auch mal die einzelnen Spieler anschaut, die ist so hoch. Man hat einen Trainer mit Ralf Rangnick, der, glaube ich, ganz genau weiß, was diese Mannschaft braucht. Der, glaube ich, ganz genau weiß, wie er mit dieser Mannschaft kommunizieren muss. Und das kommt auch so aus erster Hand, beziehungsweise da habe ich natürlich auch noch sehr gute Verbindungen in die Mannschaft selbst hinein. Die Mannschaft ist echt ein richtiges Team. Und da parallel zum VfB Stuttgart, also die verbringen auch wirklich Zeit miteinander. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Und wenn die sich treffen, dann ist es eine Wohlfühloase. Und sowas bei uns auch. Also das heißt, diese ganzen, in Anführungsstrichen, Stars aus Europa, wo sie alle verteilt sind, wachsen da auch wirklich zu einer Mannschaft zusammen. Und ich glaube, das ist dann auch für Österreich parallel zum VfB Stuttgart am Ende das Rezept, als Mannschaft zu funktionieren und zu gewinnen.
Du hast ja das Verletzungspech schon angesprochen, Turit. Da müssen wir natürlich Xaver Schlager erwähnen, der Schlüsselspieler auch im Prinzip bei RB Leipzig ist, das Verbindungsglied zwischen Defensive und Offensive. Und Kalajdzic, der ist ja schon länger jetzt verletzt auch, aber der ist ja auch nicht dabei. Das heißt, wer könnte so die Verantwortung übernehmen? Also wen siehst du da in den Schlüsselrollen jetzt? Marcel Sabitzer vielleicht, der jetzt auch richtig gut in Form gekommen ist?
Also Xaver Schlager natürlich ganz, ganz bitter. Nicht nur für die Mannschaft, auch immer für einen Spieler persönlich, weil dann so eine Europameisterschaft dann natürlich noch im Nachbarland Deutschland oder beziehungsweise dann im Wahlheimatland, wo er ja gerade spielt, David Alaba, wir haben es gerade schon gesagt, wird zu 90% nicht rechtzeitig fit. Auch der wiegt natürlich schwer, dieser Ausfall. Aber dann darüber hinaus hat diese Mannschaft immer noch so viel Qualität. Sabitzer hast du gerade angesprochen, der läuft richtig zur Höchstform auf in den letzten Wochen. Dann hat man mit Florian Grillitsch einen erfahrenen Spieler im Mittelfeld. Man hat mit Konrad Leimer, der ja bei Bayern sicherlich nicht so zum Zug kommt, wie er bei anderen Mannschaften zum Zug kommen würde, trotzdem unglaublich qualitativ hohen Spieler in den eigenen Reihen. Dann Christoph Baumgartner, auch einer im Mittelfeld. Also da hört man ja schon, wie viel Qualität dieser Kader mit sich bringt. Und dann auch vorne im Sturm, sei es Arnautovic, sei es Gregoritsch. Also die Jungs werden es kompensieren können. Auch wenn die Ausfälle nicht zu 100% zu kompensieren sind, werden sie es in der Breite aber hinbekommen. Und dann wird derjenige, der an dem Tag formstark ist, wird das Loch stopfen. Bin ich mir sicher.
Natürlich super viele Spieler aus der Bundesliga, die wir kennen. Und Ralf Rangnick, den kennen wir natürlich auch. Der scheint ja auch eine große Rolle da zu spielen in der Entwicklung auch dieser Nationalmannschaft. Jetzt war er ja vor kurzem als neuer Bayern-Trainer im Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie hat man das denn in Österreich aufgenommen? Und was mich auch interessieren würde, also er hat dann ja abgesagt, so soll es gewesen sein. Aber der Präsident eures Verbandes hat ja wirklich sehr um ihn gebuhlt und versucht, ihn auch zu überzeugen, dass er eben bei der österreichischen Nationalmannschaft bleibt. Und das bedeutet ja irgendwie auch, dass er auch eine Vision hat für und mit der Mannschaft. Welche könnte das denn sein?
Also erstmal hat man es, glaube ich, sehr panisch aufgenommen in Österreich, weil das wollte, glaube ich, keiner wahrhaben, dass Ralf Rangnick irgendwie jetzt schon wieder Geschichte sein soll oder Geschichte sein könnte. Deswegen waren, glaube ich, alle sehr, sehr erleichtert, als es dann hieß, nee, er sagt den Bayern ab oder hat den Bayern abgesagt. Was Ralf Rangnick, glaube ich, in der Vergangenheit unglaublich stark gemacht hat und was dem österreichischen Fußball unfassbar gut tut und auch super wichtig war, ist dieses Strukturen schaffen innerhalb eines Vereins beziehungsweise auch in dem Fall innerhalb eines Verbandes. Und das kann er halt, glaube ich, wie kein Zweiter. Also der ich will nicht sagen, er krempelt den Laden auf links. So das klingt ein bisschen drastisch. Aber er wird schon wirklich viele Stellschrauben drehen innerhalb des ÖFBs. Und baut da richtig was für die Zukunft auf. Und das bedeutet nicht nur A-Nationalmannschaft, sondern das bedeutet halt auch die Jugendnationalmannschaft und das bedeutet das ganze Konstrukt österreichischer Fußballbund. Deswegen ist es auch, glaube ich, auch wichtig, dass er noch bleibt. Und diese Vision, glaube ich, die hat er auch. Und das Potenzial, was Österreich hat an Spielermaterial, das sieht man ja schon, auch da in den Jugendnationalmannschaften, es kommt auch immer mehr nach. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie eine goldene Ära und danach kommt nichts mehr, sondern es kommen auch immer weiter Talente nach. Und ja, deswegen glaube ich, dass diese Geschichte noch längst nicht zu Ende erzählt ist. Und ich bin auch froh, dass Ralf Rangnick sich entschieden hat, da erstmal weiterzumachen.
Und für uns als Deutsches ist es ja immer schön, wenn wir früh ausscheiden sollten, die Österreicher kommen weiter, dann können wir immerhin sagen, es war ja Ralf Rangnick, das ist ja einer von uns.
Ja, das ist das ist eine gute Einstellung.
Du meinst, wir können dann noch am Erfolg anderer partizipieren.
Ja, wir partizipieren da ein bisschen am Erfolg. Aber was ist das denn? Wie ist das denn für so ein Team? Was glaubst du, was vermittelt das einer Mannschaft, wenn vor dem Turnier der Trainer sich quasi oder dieses Angebot der FC Bayern ausschlägt und sich zum Team, zur österreichischen Nationalmannschaft bekennt, kann das auch nochmal so die letzten Prozentpunkte freisetzen in so einem Team für ein Turnier?
Ja, also es ist natürlich schon ein absolutes Commitment. Keine Frage, aber umgekehrt, was wäre das für ein katastrophales Zeichen gewesen, wenn er gesagt hätte, nach der Euro bin ich weg? Oder wie, ich hatte eine schwierige Vorstellung davon, wie das hätte gelöst werden sollen, weil dann ja auch schon die Vorbereitung anfängt und er ist dann noch als Trainer der Nationalmannschaft und irgendwie, das hätte von vorne bis hinten irgendwie ganz schwierig funktionieren können. Aber klar, wenn ein Trainer den Bayern absagt, weil er halt auch überzeugt sagt, hier ist es noch längst nicht zu Ende, dann ist das natürlich eine Wertschätzung für das ganze Land, für die Nationalmannschaft, aber auch für die Spieler, dass sie ganz genau wissen, okay, wir werden hier noch ganz viel gemeinsam erleben und möglichst auch erreichen.
Ja, es wäre natürlich auch medial schwierig geworden, weil dann die Fragen natürlich auch immer gekommen wären, wie sehr ist er überhaupt mit dem Kopf noch in Österreich, plant er nicht im Hintergrund doch schon den Bayern-Kader, ja, und so weiter und so fort.
Schwierig.
Also Ja, glaube ich, ist das schon auch besser so. Ich würde sagen, es bleiben dann eigentlich nur noch zwei Fragen. Erstens, was machst du denn während der EM? Hast du einen Expertenjob oder hast du eine Karte, um mal zum Spiel zu gehen?
Schiedsrichterausweis, wie früher.
So kommt man immer ins Stadion, genau.
Nee, ich bin für Servus TV im Einsatz. Ja. Ich bin für Servus TV EM-Experte, auch vor allem für die Deutschland-Spiele. Also werde das Öffnungsspiel gegen Schottland machen und dann das Spiel gegen die Schweiz in Frankfurt und darüber hinaus aber noch mehr Spiele. Also habe insgesamt 11 Spiele, die ich begleiten darf als Experte. Also sehr intensiver Juni und Anfang Juli für mich. Freue mich aber total drauf, weil diese Expertenrolle ja einfach auch schön ist und Spaß macht, weil man halt einen anderen Blickwinkel bekommt und auch vor allem jetzt so als nicht mehr Angestellter natürlich auch relativ ungefiltert seine Meinung sagen kann, ohne jetzt irgendwelche Konsequenzen oder Ähnliches zu fürchten. Und deswegen ja, werde ich während der Europameisterschaft ordentlich unterwegs sein in Deutschland.
Meine zweite Frage wäre dann noch, weil Turit es ja auch schon angedeutet hat und du dann auch die deutschen Spiele begleitest. Was meinst du denn, wie weit es die deutsche Mannschaft bringen wird? Sprich, müssen wir dann jetzt vielleicht doch schon nach der Vorrunde zu Österreich umschwenken oder hast du da auch für unsere Nation Hoffnungen im Gepäck?
Ich habe große Hoffnungen. Also nach den letzten beiden Freundschaftsspielen und auch vor allem da der Nominierung und der Kaderzusammenstellung hat mir das sehr gut gefallen. Dieses Leistungsprinzip, was er irgendwie wieder zurückgefunden hat in die deutsche Nationalmannschaft. Und bin gespannt, weil natürlich die eine oder andere Entscheidung, allen voran Mats Hummels, natürlich auch mutig entschieden wurde von Julian Nagelsmann. Also ich persönlich hätte ihn auch mitgenommen. Aber seine Argumentation hat mir gefallen, dass er gesagt hat, es ist vielleicht nicht immer aktuell der beste Spieler, aber es ist der beste Spieler für die Mannschaft und für die vielleicht auch Stimmung und Charakter. Und das ist ja das, wo wir dann auch wieder zum Anfang kommen. Da glaube ich, sind dann Erfolge draus gemacht, dass eine Mannschaft funktioniert. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft wird funktionieren, so wie zusammengestellt ist. Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück. Man muss ein bisschen ins Turnier reinfinden. Aber ich traue ihnen dann auch ehrlicherweise mindestens das Halbfinale, wenn nicht sogar mehr zu. Also wenn diese Truppe in Form kommt oder beziehungsweise in den Lauf kommt, dann brauchen wir die Qualität, brauchen wir nicht reden und dann noch im eigenen Land. Also geiler geht's eigentlich gar nicht.
Du sagst es, das wünschen wir uns auf jeden Fall alle.
Danke für deine warmen Worte an dieser Stelle.
Ich bin ja auch halber Deutscher, so ist es ja nicht.
Ja, eben, genau. Du bist ja in Hamburg geboren,
genau.
Glaube ich, oder?
Ja, richtig.
Ich habe einen Schirm ab. Ja, also. Genau, guckst du wahrscheinlich auf beide.
Zwei Herzen in meiner Brust.
Wie man so schön sagt. Dann vielen Dank für deine Expertise und das lässt sich ja, deine Jobs lassen sich auch super vereinbaren, weil im Juni wird ja auch Sommerpause bei dir in der Oberliga sein. Ja. Das heißt, du musst nichts zurückstecken. Ja, wir werden verfolgen, was du so machst und vielen Dank für die Einblicke und vor allen Dingen gerade auch deine Expertise zur österreichischen Nationalmannschaft. Wir werden sehen, wie weit es für die beiden Teams geht, Deutschland und Österreich.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Also das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Europameisterschaft für die Österreicher. Und Martin hat es ja gesagt, eine richtige Hammergruppe. Das heißt, mit gemütlich ins Turnier starten ist nicht. Man muss also gleich von Anfang an komplett präsent sein. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und wir verfolgen das natürlich. Und wir wollen jetzt aber natürlich noch über die deutsche Mannschaft sprechen, denn die wollen wir ja, tatsächlich, auch wenn wir unsere Nachbarn sehr, sehr sympathisch finden, am Ende ganz oben sehen, Turit.
Und aufs deutsche Team wollen wir jetzt ein bisschen aus medialer Sicht blicken, denn aus den Reihen der Trainer und auch Spieler haben wir jetzt schon jede Menge gehört. Wir hören ja quasi ständig PKs im Moment von Julian Nagelsmann. Deswegen haben wir uns einen ganz engen Kollegen von dir eingeladen, der uns jetzt mal erzählt, was die deutsche Mannschaft so vor dem Turnier macht und was er während des Turniers mit der deutschen Mannschaft macht.
Denn es interessiert uns natürlich auch brennend, wie es eigentlich so ist, der deutschen Mannschaft auf Schritt und Tritt zu folgen. Wie nah ist man da eigentlich wirklich dran und was kriegt man denn da alles so mit? Kriegt man da vielleicht auch ein paar Geheimnisse mit, die man am Ende gar nicht erzählen darf? Fragen wir doch mal bei einem nach, dem dieser Job blüht sozusagen. Bald wird er aufbrechen nach Herzogenaurach und dort die deutsche Mannschaft für das ZDF betreuen. Boris Büchler. Boris, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Dich kennt man natürlich von diversen Fußballübertragungen, Länderspiele, Champions League oder auch das aktuelle Sportstudio. Ich finde, bei dir passt eigentlich sehr gut der Begriff Hans Dampf in allen Gassen. Also dir kann man jetzt ja auch nach all den Jahren nichts mehr vormachen. Du brichst jetzt demnächst auf nach Herzogenaurach. Ich habe schon gesagt, wie sieht denn da so ein Alltag des DFB-Reporters eigentlich aus?
Naja, man steht morgens auf im Idealfall.
Aber nur im Idealfall, ne? Training.
Nur im Idealfall. Nee, macht man schon jeden Tag. Das sind besondere Zeiten. Und ja, man steht morgens auf, man informiert sich den ganzen Tag. Man ist praktisch 14, 16 Stunden on fire. Dir darf nichts entgehen. Du musst allen Nachrichten, allen Meldungen, Tendenzen nachgehen. Du gehst zum Training, schaust dir das an. Manchmal ist es auch zweimal am Tag Training. Dann gibt es Pressekonferenzen. Dann gibt es 1:1-Interviews, die man vorher anmelden muss. So ist so meistens um die Mittagszeit Medienstunde für uns. Das ist immer ganz schön. Ja, und dann füllt sich so der Tag. Und so gegen Abend kümmerst du dich schon wieder darum, was am nächsten Tag sein könnte. Bereitest dich nochmal vor. Also die Tage, gerade im Trainingslager, sind schon ziemlich gut durchgetaktet, würde ich mal sagen.
Und wenn es dann in Richtung Turnier geht und beim Turnier, da ist es dann auch so, dass du quasi der deutschen Mannschaft komplett hinterherreist, wo auch immer es dann hingeht?
Genau, wir sind in Herzogenaurach, das ist unsere Base und von da aus geht es dann zum ersten ZDF-Spiel, Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland. Dann machen wir natürlich auch die anderen Spiele in der Gruppenphase in Stuttgart und in Frankfurt. Und dann, ein neues Gefühl für mich aus den letzten Jahren, geht es vielleicht ja dann auch mal ins Achtelfinale oder sogar noch weiter, wäre ja gar nicht auszuhalten. Und dann begleite ich die Mannschaft im Prinzip auf Schritt und Tritt.
Und wie nah bist du dann wirklich dran? Was würdest du sagen? Also bekommt man da auch mal was hinter den Kulissen mit? Ich meine, unter uns Reportern weiß man natürlich, man kennt so die ein oder andere Geschichte, die man aber natürlich niemals in der Öffentlichkeit erzählen würde oder könnte, vielleicht irgendwann mal, wenn man dann seine Memoiren schreibt, ja, und dann sagt, okay, nach mir die Sinnflut, ich gehe jetzt eh in Rente. Ansonsten, ja, also plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Siehst du da noch viel mehr, als wir dann am Ende mitbekommen?
Früher war es auf jeden Fall mehr. Also ich weiß noch, die ersten Welt- und Europameisterschaften, dann unter anderen Bundestrainern, da war man schon bei der Mannschaft sehr nah dran und hat viel mehr mitbekommen. Das ist natürlich in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Aber natürlich, du bist in Herzogenaurach, wenn du 1:1 Interviews machst, bist du eine Stunde ungefähr dann auf dem Campus, du bist eine Stunde bei denen, ja, in ihrem Inner Circle. Da kriegst du natürlich schon mal mit so ein paar Kleinigkeiten, die du aber normalerweise nicht verwendest, weil das sind jetzt auch keine spektakulären Sachen. Es ist ja noch helllichter Tag, ne? Also deswegen würde ich mal behaupten, so viel kriegst du gar nicht mit. So viel will ich auch gar nicht mitkriegen. Ich möchte eigentlich das sehen, was auf dem Trainingsplatz ist, beim Spiel abläuft. Es sind ein paar schöne, nette Anekdoten immer so nebenbei über all die Jahre. Die behält man für sich meistens. Meistens kannst du sie journalistisch eh nicht verwerten, aber es ist immer ganz nett, hinter die Kulissen zu schauen. Aber es ist natürlich deutlich weniger als noch vor 10, 20 Jahren, ist ganz klar.
Ich finde das ganz witzig, das mal aus deiner Sicht zu hören. Ich kenne ja nur die Spielerinnensicht. Wie du schon sagst, meistens ist dann so nach dem Mittagessen eine Stunde Medienstunde und dann wird einem dann beim Mittagessen oder kurz vor dem Mittagessen gesagt, hier Spielerin oder Spieler XY, du gleich zum ZDF, du zu ARD, du zum Kicker und du wo auch immer hin. Ganz spannend, das mal aus eurer Perspektive zu hören, weil ich, wie gesagt, dann immer nur die andere Seite kenne. Ja, aber so ist das beim Turnier, ne? Weil man muss ja auch ich kenne das so, man hat immer so das Gefühl, ja, ich würde gerne eigentlich in die Mittagspause gehen und möchte jetzt eigentlich nur auf mein Zimmer und schlafen gehen und oh, jetzt muss ich aber noch ein Interview geben. Aber hast du das Gefühl, dass das eher so bei den Spielern ist oder freuen die sich auch darauf, mal ein bisschen was zu erzählen und vielleicht von der Stimmung in der Mannschaft oder nach und vor den Spielen was zu berichten?
Also die heutige Spielergeneration, muss man schon sagen, die ist schon ziemlich wach, aufmerksam. Die finden das toll. Also viele Spieler haben einfach Bock drauf, weil sonst der Alltag natürlich ziemlich klar ist mit Training und so weiter. Ich glaube, dass viele Spieler auch die sich eine halbe Stunde nehmen und auch Spaß dran haben. Es gibt natürlich Spieler, die voll im Tunnel sind, voll im Fokus und haben überhaupt keine Lust auf sowas. Die gibt's auch im aktuellen Kader. Aber so die junge Generation, die damit aufgewachsen ist, die sind auch meines Erachtens vor der Kamera so sicher, so eloquent, rhetorisch gut. Mhm. Das ist schon ein Quantensprung zu der Generation vor 20 Jahren. Da gab es schon ein paar Kandidaten, da hast du Interviews geführt, da hast du schon gedacht, oh Gott, der arme Kerl, was tue ich ihm da an? Und bei ihm hat man auch gespürt, hat gar kein Bedürfnis, was mitzuteilen. Die heutige Generation ist schon sehr gut geschult, eloquent. Natürlich hauen die keinen mehr im klassischen Sinne mehr so raus, ne?
Fast ein bisschen langweilig für euch, genau.
Ich meine, die Spieler haben ja bei der Generation Matthäus, Hammann und wie sie alle heißen, sich genau abgeguckt, oh, das mache ich mal besser später, wenn ich Profi bin, nicht. Ja, sie hatten schon genug Beispiele, wo sie wussten, oh, das gibt ein mediales Echo. Halte ich mich mal sehr zurück. Die sind schon sehr clever, was die Außendarstellung angeht, muss man ganz klar sagen.
Ja, die Selbstvermarktung ist ja jetzt auch viel wichtiger geworden als früher. Natürlich auch durch das Internet, da ist ja im Prinzip fast jeder Spieler bei Instagram, TikTok oder sonst wo vertreten. Und die sind das natürlich auch in ganz anderer Weise gewöhnt, sich da auch, ja, ich sag mal im positiven Sinne selbst darzustellen, also auch ihre eigene Marke zu verkaufen. Du hast schon gesagt, einige freuen sich aber auch, dass noch mal ein bisschen was los ist am Tag. Dieses Thema Quartier war ja in Katar zum Beispiel auch ein sehr großes. Also da weiß ich von dir und auch von anderen Kollegen, die erzählen das heute noch mit einem kleinen Schrecken im Gesicht und sagen, oh Gott, das war so furchtbar langweilig da, wo wir waren. Da war überhaupt nichts außer Wüste. Oder bei uns bei Magenta TV war es ja so, der Reporter war mit uns zwar in der Stadt im Hotel, musste dann aber jeden Morgen da eine Stunde raustingeln. Jetzt ist der Herzog Aurach Touret, da waren wir auch schon mal. Da haben wir mal Kathi Hendrich interviewt. Also da steppt ja jetzt auch nicht der Bär. Glaubst du, das könnte auch irgendwie wieder zum Thema sein? Oder ist das jetzt bei der Heim-EM nochmal was anderes, weil man wirklich so fokussiert ist, unbedingt diesen Titel gewinnen zu wollen?
Insgesamt sind sie jetzt schon zum dritten Mal in Herzogenaurach. Die waren bei der EM 2021 da. Das war das letzte Turnier von Löw. Da wurde das eingeweiht, das Quartier. Dann waren sie im Nations League Sommer 2022 da unter Flick. Das war kurz vor der WM. Das ist jetzt praktisch schon zum dritten Mal und die haben sich ganz gut eingegroovt da, weil da gibt's wirklich alles. Ne? Da kann man wirklich alle Sportarten spielen. Adidas hat da großen Wert drauf gelegt, dass sie da riesen Freizeitmöglichkeiten haben, vom Basketballplatz bis Tennis und auch ein paar Spielecken und alles Mögliche. Aber natürlich, das ist nicht der Potsdamer Platz, aber es ist auch, glaube ich, gar nicht gewünscht. Es wird ein paar öffentliche Einheiten geben, da gibt's Abwechslung und Lagerkoller, glaube ich, ist ein bisschen überholter Begriff. Meines Erachtens sind die heutzutage, haben sie so viele Möglichkeiten. Auch Indoor haben sie alle Möglichkeiten, die der DFB dort platziert hat, an Spielgeräten und an Möglichkeiten, sich abzulenken. Das ist top organisiert, das ist ländlich. Das kommt mir zum Beispiel entgegen. Ich finde das gut, wenn man sich fokussiert, kann ein bisschen Sport machen und so weiter, dann ist gut. Ich kann mich noch entsinnen, 2006 waren wir 6 Wochen lang am Potsdamer Platz untergebracht und da haben wir viel gearbeitet, aber es war natürlich mitten in der Stadt. Ja. Und ich glaube, für die Gesundheit aller ist es besser, wenn man wirklich so ein Quartier hat. Man hat so ein bisschen Idylle und nicht eine 6-spurige innerstädtische Autobahn vor der Nase. Die Spieler sind ja Hotelleben gewohnt, die kommen schon damit klar und für Freizeitaktivitäten ist da super gesorgt.
Ich glaube auch. Ich habe von der Frauennationalmannschaft, die waren ja auch vor der EM 2022 da untergebracht, ich glaube sogar als erste Mannschaft. Und da muss man sagen, haben sie im Nachhinein eigentlich berichtet, dass da so ein richtiger Spirit entstanden ist, weil man eben so viele Aktivitäten auch gemeinsam machen konnte, wie eben, du hast es angesprochen, Basketball spielen, genau, oder Paddle spielen, was auch immer. Es war so ein bisschen wie eine große Klassenfahrt, sage ich mal, wo man einfach so zusammengewachsen ist und sich dann auf das Turnier vorbereitet hat. Also ich glaube, da kann schon Spirit entstehen in Herzogenaurach.
Finde ich auch. Apropos Spirit, würde ich mal sagen, das bringt uns natürlich auch so ein bisschen zu Julian Nagelsmann. Seine Hauptaufgabe beginnt jetzt, dass die ganz intensive Vorbereitung aufs Turnier, wobei er natürlich auch schon die Kader zusammengestellt hat und auch die Vorbereitungsländerspiele hatte. Aber jetzt gilt's natürlich, es geht jetzt ans Eingemachte sozusagen. Und man hat, finde ich, eigentlich ein gutes Gefühl auch mit ihm. Was ich sehr an ihm mag, ist, dass er sehr nahbar ist, auch in den Interviews. Also er ist keiner, der irgendwie um den heißen Brei rumredet oder Dinge schön redet, sondern im Prinzip erklärt er eigentlich immer ganz ungefiltert seine Gedanken, egal ob die positiv oder negativ sind. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft für einen Bundestrainer, um dann natürlich auch alle Leute hinter sich und die Mannschaft zu bringen. Was würdest du sagen, hat er noch verändert, damit diese EM jetzt im Sommer ein großer Erfolg für uns werden kann?
Ich glaube, das Wichtigste war im März, dass der Glaube zurückgekommen ist, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei den Fans, die beiden Länderspiele im März. Die waren extrem wichtig. Also das war schon nach dem verlorenen Spiel in Österreich gegen Wien Ende letzten Jahres, war das schon eine extreme Drucksituation, die vielleicht in der Öffentlichkeit auch gar nicht so rübergekommen ist. Das waren nicht, sagen wir mal, die Schlüsselpartien für einen Bundestrainer, Nagelsmann, ja, nein, vielleicht. Es war nur einfach so, dass man im März in einem Radikalumbau die Mannschaft nochmal komplett erneuert hat. Da haben viele nicht mit gerechnet, dass ein paar Etablierte nicht dabei waren. Und ich glaube, im März ist sehr viel entstanden. Im März ist viel entstanden, was in Richtung Stimmungsumschwung gegangen ist. Und ich glaube, dass diese vielen Spieler, die nicht mehr eingeladen wurden, und dass die Mischung, die Nagelsmann und Sandro Wagner da zusammengestellt haben, dass das so praktisch die Basis sein könnte, um jetzt im Juni, Juli letztendlich daraus auch Erfolg zu machen.
Er hat ja dann auch jetzt mit der Kadernominierung dann auch einen Leon Goretzka und einen Mats Hummels zu Hause gelassen. Es waren natürlich kontrovers diskutierte Entscheidungen. Wir hatten beispielsweise letzte Woche Patrick Ovomoyela hier im Podcast, der natürlich dann auch ein bisschen befangen ist, vielleicht aus Dortmunder Sicht, der gesagt hat, aufgrund der aktuellen Form hätte man Hummels schon mitnehmen müssen. Wie siehst du das? Findest du, das ist eine Entscheidung, die du verstehen kannst? Oder sagst du, das sind zwei Spieler, die er hätte mitnehmen müssen?
Nein, ich glaube, es ist keine Entscheidung der Leistung. Also was Leistungsgründe angeht, da hätten Goretzka, Hummels, vielleicht auch sogar Brandt mitgehen müssen. Aber ich glaube, dass der Kader bewusst zusammengestellt wurde, weil man weiß, wir müssen jetzt 4-6 Wochen jeden Tag zusammenarbeiten. Und Nagelsmann traut Hummels und Nagelsmann traut Goretzka einfach die Backup-Rolle nicht zu. Das hat er mehr oder weniger im März schon durch die Blume angedeutet. Und er ist seiner Linie treu geblieben. Und man kann ja bei jedem Kader immer diskutieren, wer müsste eigentlich dazugehören, wer nicht. Ich finde, wenn man objektiv drauf schaut, vielleicht jetzt gar nicht als deutscher Sportreporter oder deutsche Sportreporterin, sondern aus dem Ausland, da gibt es schon Leute, die sagen, naja, wenn ihr Brandt, Goretzka, Can, Gosens, Hummels, Süle, Hofmann von Leverkusen, wenn ihr die alle nicht braucht, dann muss es euch ja eigentlich ganz gut gehen. Aber das sehen wir uns dann nochmal genauer an im Juni, ob das wirklich alles so aufgegangen ist mit der Kaderplanung. Ich glaube, es gibt Gründe dafür, bei Hummels und Goretzka sie mitzunehmen, aber es gibt auch Gründe dagegen und die sprechen jetzt nicht unbedingt das sportliche Leistungsbild an, sondern es geht einfach darum, dass sie nicht, das glaubt zumindest Nagelsmann, in der Lage wären, 4 Wochen stillzuhalten, wenn sie mal nicht spielen.
Also ich finde ja auch, bei Hummels hat es sich ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass er dann vielleicht nicht mitfahren würde. Goretzka ist natürlich schon irgendwie hart, weil der natürlich einfach auch ein unfassbar guter Spieler ist und er hatte irgendwie auch nicht so eine ganz einfache Saison und er ist irgendwie auch ein feiner Kerl und jetzt fährt er nicht mit und das ausgerechnet zu Hause. Ich glaube, das ist echt schon nochmal für so einen Spieler natürlich ein Schlag ins Kontor. Aber gut, so ist der Leistungssport. Da müssen manchmal schwierige Entscheidungen getroffen werden. Ich finde eigentlich auch, dass wir, wenn man mal so guckt, wer aber auch dabei ist, sind eigentlich echt richtig gut aufgestellt, irgendwie in jedem Mannschaftsteil mit Tah und Rüdiger zum Beispiel, finde ich super. Wir haben irgendwie die jungen, talentierten Spieler über die Flügel und natürlich das Mittelfeld, also Toni Kroos, für mich ist das eigentlich schon so mit die Schlüsselpersonalie, dass er zurückgekommen ist. Ich glaube auch, da er jetzt, wir wissen ja, dass er seine Karriere jetzt beendet hat, ich glaube schon, dass er vielleicht hat er nochmal so eine extra Gelöstheit. Ja, wäre ja natürlich immer so die Kirsche auf der Torte, jetzt zu Hause nochmal den EM-Titel zu gewinnen. Es gab ja vor ein paar Tagen dieses Foto von ihm zusammen mit Florentino Perez und den 150 Millionen Pokalen, die er da alle gewonnen hat, die ja gar nicht mehr auf das Foto passen. Aber das fehlt ihm ja noch. Was würdest du sagen? Wie siehst du seine Rolle? Wie wichtig wird er sein?
Also für mich ist das Comeback von Toni Kroos war ein Segen für den deutschen Fußball. Also das war für mich im März die personelle Königsmaßnahme von Nagelsmann. Diese Reaktivierung von Toni Kroos noch über 2,5 Jahren. Und ich glaube, man hat im März auch gesehen, dass genau das bei der deutschen Mannschaft gefehlt hat, dass, wie du sagst, im Mittelfeld einer ist, der die Fäden zieht, wenn man das altmodisch ausdrückt, aber man braucht einen, an dem man sich aufrichten kann, wenn es mal eben nicht läuft. Toni Kroos, das hat auch Jogi Löw schon gesagt, ist nie aufgeregt, der ist nie auch in größter Bedrängnis, in Hektik am Ball. Er bringt die Ruhe rein, ist genau das, was er braucht. Das Resultat war meines Erachtens erstaunlich, weil er lange weg war und im März bei beiden Länderspielen hat er gespielt, als sei er nie weg gewesen. Auch das zeichnet einen großen Spieler aus. Und es ist meines Erachtens wirklich das Prunkstück, das Mittelfeld. Mit diesen fünf Spielern ist wirklich viel drin. Du hast hinten die Viererkette, dann hast du 2+3. Also dieses Prunkstück mit Kroos plus daneben Andrich oder Pascal Kroos. Und dann davor das Turbo-Trio, wo ich davon ausgehe, dass es dann Wirtz, Musiala sein werden und wahrscheinlich Sané oder Gündogan. Das ist für mich noch so eine Vakanz. Ich denke, dass Wirtz und Musiala gesetzt sind. Und dann Gündogan, der Kapitän, sich eventuell dann mit Sané, falls er wieder fit wird, hundertprozentig, was wir alle hoffen, sich um den letzten freien Platz dann streiten im Mittelfeld. Und für Toni Kroos ist es natürlich eine Riesenmöglichkeit. Er hat alles gewonnen, den EM-Titel noch nicht. Deswegen tut er sich das auch, glaube ich, jetzt nochmal an. Und dieses Comeback kombiniert mit vielen Workern, wie Nagelsmann sagt, der ja auch eingeladen hat, das ist auf jeden Fall eine sehr verheißungsvolle Nummer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Toni Kroos am Ende des Turniers dastehen wird und alle werden sagen, wow, diese Rückholaktion, das war das Comeback des Jahres 2024, das im März ja schon eingeläutet wurde.
Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn du das so schilderst.
Ja, vor allen Dingen hat man auch das Gefühl, das Blatt hat sich so gewendet in den letzten Monaten. Man wusste vor so einem halben Jahr, vor einem Jahr überhaupt nicht, wo es hingeht. Und jetzt habe ich so plötzlich das Gefühl, alle rechnen sich was aus. Was würdest du denn sagen? Was kann man der deutschen Mannschaft denn zutrauen? Und gehören wir jetzt plötzlich zum Favoritenkreis oder trügt die Stimmung hier in Deutschland?
Also wir waren jetzt jahrelang keine Turniermannschaft mehr. Das muss man erstmal festhalten. Die vergangenen Turniere waren für den deutschen Fan fast schon eine Demütigung. Also alles, was du dir in den letzten Jahren als deutscher Fußballfan angetan hast, war eine einzige Enttäuschung. Deswegen würde ich niemals sagen, dass wir als Favorit ins Turnier gehen. Aber wenn man sich diese Mannschaft, die wir eben schon haben kurz anklingen lassen, sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Also ich meine, ein Manuel Neuer, davor die Achse mit Rüdiger Thaar, Andrich neben Kroos, davor an Gündogan oder Sané, flankiert von Musiala, Wirtz und ganz vorne noch ein Füllkrugen, wenn alles brennt und es geht gar nichts mehr, dann kommt noch ein Müller oder ein Undaf rein. Das ist schon eine Mannschaft, plus vielleicht die Euphorie, die entbrannt nach einem guten Eröffnungsspiel oder entflammen wird, dann kann ich mir schon vorstellen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es sehr weit geht. Was heißt denn immer sehr weit? Jeder Experte sagt immer, ich kann mir vorstellen, dass es sehr weit geht. Nee, die müssen den EM-Titel holen, das wissen sie auch und das wollen sie auch und das ist das einzige Ziel, was sie haben. Niemals wird jemand sagen, ach, Halbfinale, nice. Nee, die wollen den EM-Titel und ich glaube, wenn man die Mannschaft durchgeht, auch wenn sie in den letzten Jahren bei den Turnieren geschwächelt haben, das sind alles Champions-League-Spieler, inklusive Havertz, den ich eben noch vergessen habe. Also da sehe ich gar kein anderes Ziel, als Europameister zu werden. Und wenn sie dann im Halbfinale im Elfmeterschießen ausscheiden sollten, dann ist es halt so, dann finde ich es auch okay, wenn sie alles gegeben haben. Aber das EM-Ziel muss sein, den Titel zu holen.
Ich finde ja auch die Gemengelage, also natürlich hast du Frankreich, du hast England, wenn die am Ende Europameister werden, dann sagst du ja klar, also dann ist das völlig okay und dann konnte man vielleicht auch vorher davon ausgehen, dass die natürlich auch zu den großen Favoriten gehören. Aber so dahinter finde ich, also wenn man jetzt mal guckt, Italien eigentlich nach dem Umbruch finde ich nicht so gut aufgestellt. Mhm. Ich finde, denen fehlt auch im Vergleich zu den vorherigen Jahren, wo sie ja immer fantastische, echte Stoßstürmer hatten. Also was hatte Italien da vorne für Jungs drin? Das fehlt ihnen so ein bisschen. Sie haben zwar Tempo über die Flügel, aber die sehe ich jetzt eigentlich nicht ganz vorne dabei, genauso Spanien. Interessante Mischung zwischen älteren, erfahrenen Spielern und den ganz jungen Talenten, die man ja in La Liga bewundern kann, aber die sehe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so weit. Wir haben natürlich mit Martin Harnik über Österreich gesprochen, so ein bisschen als Geheimfavorit. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, aber da zeigt sich natürlich auch, wenn du den Titel gewinnen willst, da gehört so viel dazu. Zum Beispiel auch, dass du kein Verletzungspech hast. Ne? Und das weiß man ja auch nie, was dann noch so im Turnier passiert. Du brauchst natürlich neben einer guten Leistung immer auch ein bisschen Spielglück, dass die brenzlichen Situationen vielleicht mal für dich entschieden werden. Also es gehört ja auch so unfassbar viel dazu, um am Ende dann ganz oben zu stehen. Deshalb finde ich eigentlich auch, unsere Chancen sind doch durchaus gegeben. Und was es natürlich aber auch braucht, und das spüre ich aber eigentlich schon, wenn man sich mit anderen Leuten, Freunden, Bekannten oder auch Kollegen unterhält, irgendwie hat jeder Bock auf dieses Turnier. Spürst du das auch, dass du so glaubst, also die ganze Nation kann eigentlich jetzt auch Feuer und Flamme sein für unsere Mannschaft, für unser Turnier?
Ja, also das ist ganz komisch. Bis März hatte ich das Gefühl nicht. Bis März war es schon so, dass man im privaten und beruflichen Umfeld gehört hat, naja, was soll das denn schon wieder werden? In Deutschland fährt keine Bahn. Jeder Flieger kommt zu spät, die Autobahnen werden besetzt durch die Traktoren, alle kleben sich irgendwann die Autobahn fest. Was sollen wir hier in Deutschland für ein Bild abgeben? Also da haben alle die Hände über den Kopf geschlagen, genauso bei der sportlichen Ausbeute in den letzten Monaten. Das war wirklich nicht dolle, aber im März ist wirklich sowas entstanden, eine gute Mischung aus Zukunft Pink und völlig losgelöst. Und das haben zwei Spiele bewirkt und die Rückkehr von Toni Kroos, was absolut die Königsmaßnahme von Nagelsmann war. Und deswegen halte ich es für durchaus möglich, dass das so mit der Vorrunde noch mehr zusammenwächst, dass die Biergärten voll sind, Public Viewing, gutes Wetter, die ersten drei Spiele, drei Siege, dann kann das ein Selbstläufer werden. Ich sehe es wie du, Italien haben wir auch nicht auf dem Schirm. Frankreich musst du immer mit rechnen. Mein Geheimfavorit, weil du es eben angedeutet hast, ist so ein bisschen Belgien. Das ist eine mega gute Mischung aus erfahrenen Spielern und aus sehr vielen aufstrebenden Talenten. Domenico Tedesco hat da echt eine super Truppe, wenn man sich überlegt. Du hast De Bruyne, du hast Lukaku, du hast Witzel plus dann auch so einen wie Openda. Also es ist für mich eine mega spannende Mannschaft Belgien. Ich weiß, alle haben immer vor Turnieren gesagt, die goldene Generation, die müssten doch jetzt mal einen Titel holen, haben sie nie gemacht. Ich habe so ein bisschen Belgien als Geheimfavorit auf dem Schirm.
Aber irgendwie ist Belgien gefühlt auch schon so seit vielen Turnieren immer der Geheimfavorit, aber so richtig aufs Feld haben sie es nie gebracht, trotz der ganzen individuellen Qualität, die sie im Kader haben.
Das stimmt, ja.
Aber ich sag's euch, wie es ist, also ich bin schon sowas von in EM-Stimmung und für mich ist Deutschland auch der große Favorit. Ich würde mich freuen, wenn wir richtig weit kommen und am Ende vielleicht gewinnen.
Ja, und du musst es ja wissen als ehemalige Spielerin, so nämlich. Also was mich auch nochmal interessieren würde, natürlich sitzt dann die ganze Nation auch vor den Fernsehbildschirmen und du bist ja damals durch die Geschichte mit der Eistonne eigentlich auch nochmal berühmt geworden. Also wer dich vorher nicht kannte, der kannte dich spätestens dann. Das heißt natürlich auch, man steht dann auch selber als Reporter sehr im Fokus. Man hat so das Gefühl, jede Frage muss sitzen. Hast du so ein noch größeres Gefühl von Druck auch dann vor diesen ganz wichtigen Spielen, wo du weißt, im Prinzip guckt jeder zu und alles, was so passiert und dann vielleicht witzig werden kann, so wie die Eistonne, das geht natürlich danach dann auch viral?
Ja, das war natürlich auch schon immer so bei großen Turnieren, dass dann auch Leute Fußball gucken, die sonst kein Fußball gucken. Also Fußballfachpublikum im aktuellen Sportstudio, was zwischen 1,6 und 2,2 Millionen Menschen gucken, die wissen, dass man hin und wieder mal kritisch nachfragt. Da gab es doch schon mal Interviews vor 10 oder 20 Jahren, die Gott sei Dank nirgendwo abzurufen sind, die deutlich schwieriger und komplizierter und auch hinterher auch polarisierender waren als alle anderen Sachen danach. Also ich kann mich erinnern an Sachen von vor 20 Jahren. Wenn du die heute machen würdest, gäbe es 3 Tage einen Shitstorm, 4 Tage würde Bild online drüber berichten und weiß nicht, ob man noch vor die Tür dürfte, aber vor 20 Jahren hast du das gemacht mit irgendeinem, keine Ahnung, Präsident Schnusenberg, mit Assauer, mit Hoeneß, mit Jens Lehmann, mit Kahn und wie sie alle heißen. Da wurdest du kurz angeraunzt, dann ging es hin und her. Einer wie Van Gaal wollte schon mal das Studio verlassen. Das steht noch oder stand damals noch nicht mal in der Zeitung. Also auch nach Live-Spielen, Uli Hoeneß mich mal beschimpft hat, was haben Sie für ein Spiel gesehen, was stellen Sie für dumme Fragen, wäre heute sicherlich mal zumindest einen halben Tag ein bisschen Aufregung, ne, würde ich sagen. War früher völlig wurscht. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. wenn 27 Millionen Menschen ein Länderspiel gucken, so ab Achtelfinale musst du eigentlich mit so einer Quote rechnen, dann darfst du eigentlich dir über die Zahlen keine Gedanken machen. Druck verspüre ich eigentlich nicht. Die größte Schwierigkeit sind eher die anderen Bedingungen, die anderen Logistiken. Das heißt, die UEFA zieht da schon ein ziemlich strenges Reglement auf. Gerade bei Flash-Interviews am Field oder drin vor der Kabine darfst du deinen Platz nicht verlassen. Du brauchst die richtigen Akkreditierungen. Die Kameraleute kennst du nicht. Das sind meistens irgendwelche Menschen, die von der UEFA eingekauft wurden. Hast jetzt nicht den persönlichen Draht zu denen. Du kennst es ja auch. Du arbeitest ja auch lieber mit einer Crew, mit der du gute Erfahrungen gemacht hast. Also dieses neue Equipment, neue Kameraleute, neue Umgebung. Du hast keinen eigenen Toningenieur, darfst du mit in die Stadien nehmen. Das macht alles die UEFA mit ihrer Technik. Hochprofessionell zwar, aber es fehlt so dieses, ja, Feeling, hey, wir sind ein Team, wir machen das schon seit Jahren so. Da stehst du schon ziemlich alleine da. Das ist für mich die größere Herausforderung als das Journalistische. Die Wege in den Stadien sind ungleich weiter als bei der Bundesliga, wo du gefühlt mit dem Auto bis vor die Tribüne fährst. Alles ist weitläufiger. Alles ist weitläufiger. Du musst im Prinzip viel mehr Zeit einkalkulieren, auch beim Entree ins Stadion mit Sicherheitsvorkehrungen. Du siehst schon aus 4 Kilometern alles abgesperrt. Du musst durch zig Kontrollen, auch als Journalist. Das macht so einen Tag, wenn du dann am Stadion angekommen bist und dann geht's erst los, macht so einen Tag, finde ich, kompliziert. Aber das gehört zu unserem Job. Aber das ist das Einzige, was für mich ein größerer Druck bedeutet, weil das Drumherum alles komplizierter ist. Die reine Tätigkeit, ein Spiel zu gucken und danach zu arbeiten, Interviews zu führen, das ist Vergnügen, das ist hochkonzentrierte Arbeit, aber es macht Spaß und das ist mein Kerngeschäft. Das Drumherum allerdings, das wird immer komplizierter und verrückter und schwieriger. Und darauf könnte ich gut verzichten, aber man weiß natürlich, warum es so ist. Aber ja, das macht es insgesamt dann manchmal so ein bisschen puh.
Das wissen viele Leute natürlich gar nicht, bis man dann im Stadion ankommt, was man manchmal an einem Tag schon dann hinter sich gebracht hat, weil man aufgestanden ist, reisen bis zum Stadion, du stehst oft im Stau. Also manchmal ist man dann echt schon irgendwie ein bisschen kaputt, wenn man da ankommt. Das ist natürlich jetzt Klagen auf hohem Niveau, will damit aber sagen, dass die Arbeit an sich dann während des Spiels, das ist eigentlich schön und das empfindet man oftmals ja gar nicht als Arbeit, weil man natürlich gerne die Spiele guckt und man hat natürlich auch aus einer gewissen Leidenschaft für den Fußball heraus diesen Job ergriffen. Aber manchmal ist das Drumherum, ist das, was einem manchmal dann so schlaucht und müde macht.
Du hast natürlich auch viel mehr nationale Verwerter. Da ist es natürlich auch manchmal gar nicht so leicht, so immer an die Spieler ranzukommen wie bei der Bundesliga oder so, ne, wo du natürlich einfach dem Pressesprecher sagst, ich möchte Spieler A, B und C. Und bei der UEFA ist es dann so, da melden dann 20 Live-Sender oder Live-Verwerter den Spieler an und dann kann es ja schon mal manchmal dauern. Ne?
Genau, um euch jetzt mal hier aus eurem persönlichen Fachgespräch raus ist das, will ich schon sagen, wirklich meckern auf hohem Niveau. Wahrscheinlich beneiden euch sehr viele Leute um diesen Job. Was mich dann aber in dem Zuge noch einmal interessieren würde, du sagst, diese Rahmenbedingungen haben sich schon geändert. Du hast aber eben auch erzählt, dass die Spieler sich ja auch geändert haben in den letzten Jahren, dass sie professioneller geworden sind, viel geschulter, was die Medien angeht, rhetorisch alle auf einem ganz anderen Niveau sind. Heißt das, dass du deine Arbeit oder vielleicht auch an dich, Anna, ich meine, da könnt ihr beide wahrscheinlich was zu sagen, hat sich eure Arbeit dann dementsprechend auch verändert, dass ihr irgendwie noch andere Fragen stellen müsst oder noch mehr nachbohren müsst, um irgendwas rauszukitzeln? Also hat sich eure Arbeit dann auch dementsprechend entwickelt und verändert in den letzten Jahren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man heutzutage so informiert ist als 12-Jährige, als 13-Jähriger. Wenn du vorm Fernseher sitzt, hast du ein informiertes Publikum. Da fängt es schon mal an. Das heißt, die Konsumenten sind halt wesentlich aufgeklärter, wesentlich besser ausgestattet mit Informationen als früher. Das heißt, du kannst keinem 13-Jährigen oder keiner 13-Jährigen irgendwas vormachen. Die sind belesen, die haben sich informiert, die kennen die Statistiken, die haben innerhalb von wenigen Sekunden haben die Infos. Puh, ja, da musst du echt auf der Höhe sein. Und deswegen die Informationsverdichtung ist eine andere. Du hast natürlich dadurch auch ein informiertes Publikum und die Spieler wissen 5 Minuten nach Abpfiff ihre eigene Laufleistung, den zurückgelegten Weg der ganzen Mannschaft, zig Statistiken, die in der Kabine eigentlich schon mitgeteilt werden. Das wird also nicht am nächsten Tag per Fax rumgeschickt wie vor 20 Jahren, sondern die Spieler wissen sofort und haben auf dem Tableau Laufleistung, intensive Läufe, Sprints von sich selbst und von anderen. Das heißt, insgesamt hast du es mit einer aufgeklärteren, informierteren Gesellschaft zu tun, sowohl bei den Protagonisten als auch bei den Konsumenten. Und demnach musst du auch deinen Arbeitsstil etwas anpassen und natürlich auch schon manchmal dann direkt schon in die Vollen gehen, ins Detail und nicht nur so allgemein fragen. Glaube ich, das hat sich schon verändert, ja.
Das glaube ich nämlich auch. Du musst den Spieler da abholen, wo er gerade emotional ist. Und das gelingt natürlich zum Beispiel auch am besten, indem du ihn irgendwie persönlich ansprichst. Und wenn du natürlich dann nur so allgemeine Fragen stellst, dann bekommst du meistens auch nur allgemeine Antworten. Aber es gibt, finde ich, auch ganz verschiedene Interviews. Manchmal beginnen Interviews belanglos und werden plötzlich ganz emotional. Manchmal geht's gleich richtig zur Sache. Manchmal kommt aber irgendwie auch keine Stimmung auf. Auch das passiert natürlich. Aber ja, ich finde, wenn man den Spielern eigentlich zeigt, dass man versteht, wo sie gerade herkommen, was passiert ist und so, dann ist das eigentlich immer schon mal ganz gut, um irgendwie auch ein bisschen was zu bekommen, was so, ja, Nähe, sage ich jetzt mal, zulässt oder was vielleicht über dieses 0815 dann hinausgeht. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also diese Zeiten, wie du sie ja vorhin schon erwähnt hast, ne, wo Lothar Matthäus noch auf dem Platz gepöbelt hat ins Mikrofon, die sind ja leider vorbei.
Ja, ich glaube auch, dass die Spieler sich das nicht mehr trauen würden. Ja. Ich glaube, diese Interviews, über die wir auch eben gesprochen haben, dass das wirklich einmalige Geschichten bleiben werden, weil in der heutigen Zeit wird sich kein Spieler das antun, sowas mit durchs Turnier zu schleppen, wenn er im dritten Gruppenspiel, im Achtelfinalspiel oder nach dem Viertelfinalspiel irgendeiner Reporterin oder einen Reporter anraunst. Er weiß genau, was dann folgen wird. Und die sind so clever. Die wissen genau, bis zu einem gewissen Punkt würden sie wahrscheinlich auch zurückschlagen, in Anführungszeichen, verbal. Aber sie würden sich bestimmt nicht nochmal einen Shitstorm, eine bundesweite Diskussion antun, weil es kontraproduktiv wäre für die ganze Leistung, die dann noch im weiteren Turnierverlauf folgen muss.
Ja, das glaube ich auch. Es gibt mittlerweile auch einfach zu viele Plattformen. Früher hattest du die Fernsehsender oder dann hattest du am nächsten Tag die Zeitung, wo was drin stand. Aber jetzt ist es natürlich wirklich, gerade mit den sozialen Netzwerken kannst du, wie du vorhin schon gesagt hast, alles überall bis zum Umfallen quasi sehen. Dann würde ich sagen, wir sind sehr gespannt. Wir sehen uns sicherlich im Stadion. Ansonsten gucken wir dir natürlich auch bei deiner Arbeit zu und sind sehr gespannt, was du da so treibst und natürlich auch, was die deutsche Mannschaft dann am Ende imstande ist zu leisten.
Und wir werden es natürlich auch ein bisschen mit dem anderen Auge jetzt verfolgen, weil wir genau wissen, was du dann schon für einen Tag hinter dir hast, wenn du dann am Ende die Spieler interviewst und wie reise- und intensiv und wie arbeitsintensiv deine Arbeit rund um das deutsche Team da auch ist während so eines Turniers.
Danke für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Bis bald.
Danke dir.
Bis bald. Ciao.
Ich finde, wir sind in allen Belangen bestens aufgestellt, medial und natürlich auch sportlich mit unserer Mannschaft. Wir drei sind ja wirklich sehr euphorisiert jetzt und so empfinde ich das auch, dass das den Fans so geht. Deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir wünschen euch da draußen natürlich viel, viel Spaß bei diesem Turnier und hoffentlich sind wir dann ein einziges Freudenland Mitte Juli.
Genau, Anna und dir viel Spaß bei der Arbeit bei der EM. Ich habe es ja schon gesagt, ich werde zumindest zwei Spiele auch nur als Fan begleiten. Mache natürlich auch noch ein bisschen was jobmäßig während der EM, aber ansonsten, glaube ich, können wir dieses Turnier einfach auch genießen jetzt im Sommer.
Ganz genau. Und dann sagen wir erstmal Tschüss an dieser Stelle. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wir uns irgendwann im Sommer nochmal hören. Mal gucken.
Genau, also wir hören uns und bis bald.